Lasst mich vor dem Gebet Psalm 89 lesen. Psalm 89, vielleicht die ersten 15 Verse. Die Gnadenerweise des Herrn will ich alle Zeit besingen. Bis zum fernsten Geschlecht deine Treue laut verkünden. Denn du, Herr, hast verheißen, auf ewig soll der Gnadenbund aufgebaut sein. Fest wie den Himmel hast du deine Treue gegründet. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, habe David meinem Knecht geschworen, deinem Geschlecht will ich ewige Dauer verleihen und aufbauen deinen Thron für alle Zeiten. Da priesen die Himmel deine Wundertat, o Herr, dazu deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Denn wer in der Wolkenhöhe kommt dem Herrn gleich, ist dem Herrn vergleichbar unter den Gottessöhnen. Dem Gott, der gefürchtet ist im Kreise der Heiligen und furchtbar über alle um ihn her. Herr, du Gott der Heerscharen, wer ist dir gleich? Stark bist du, Herr, und deine Treue ist rings um dich her. Du herrschest über das Ungestüm des Meeres. Erheben sich seine Wogen, du besänftigst sie. Du hast Rab zermalmt wie einen Durchbohrten, deine Feinde mit einem starken Arm zerstreut. Dein ist der Himmel, dein auch die Erde, der Erdkreis und seine Fülle. Du hast sie gegründet. Norden und Süden, du hast sie geschaffen. Der Tabor und Hermon bejubeln deinen Namen. Du hast einen Arm voll Heldenkraft. Stark ist deine Rechte. Deine Rechte ist hoch erhoben. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stützen. Gnade und Treue gehen vor dir her. Lasst uns bitte zum Gebet aufstehen. Wir wollen gemeinsam den Herrn um seinen Segen bitten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort, für deine Segnungen, o Herr, für deine Verheißungen, die du aus Gnaden geschenkt hast, für jede Seele, die du gerettet, für alle, die du in die Wahrheit eingeführt hast. O Gott, nimm uns heute Nachmittag hin, segne uns, Herr, dann sind wir gesegnet. Hilf uns, dann ist uns geholfen. Heile uns, dann sind wir geheilt. Rette uns, dann sind wir gerettet. Ach Herr, nimm alles Störende von uns. Möge dein Heiliger Geist uns führen und leiten. Wasche uns weißer als der Schnee in deinem teuren und heiligen Blute, dass wir uns dir nahen können, damit du dich uns nahen kannst. O Gott, wie wir gesungen haben, Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Herr, habe deinen Weg heute in diesem Gottesdienst in unserer Mitte und rede mit uns. Wir bitten es gemeinsam in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Lob und Dank sei dem Herrn. Wir sind hier, weil Jesus hier ist. Amen. Wäre er nicht hier, brauchten auch wir nicht hier zu sein. Und wenn er hier ist, dann will er sich offenbaren. Dann will er retten, dann will er heilen, dann will er segnen. Und ich sage euch, das Schönste in der Verkündigung des Evangeliums ist darin zu suchen und zu finden, dass Menschen zum Herrn geführt werden. Alle Belehrung mag gut sein und richtig, aber der Kern der Verkündigung ist Golgatha und das Heil, das uns dort aus Gnaden geschenkt wurde. Ich möchte nicht versäumen, alle herzlichst willkommen zu heißen und besonders diejenigen, die heute zum ersten Mal hier sind. Darf ich die Frage stellen, wer heute zum ersten Mal hier ist? Gibt's jemand? Dankeschön. Ja, natürlich. Es sind einige. Seid uns ganz herzlich willkommen und möge Gott euch segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Aber das möchte ich euch Erstlingen sagen. Von einem Mal kann man eine Sache noch nicht beurteilen. Ihr müsst schon einige Male kommen, um euch ein Urteil bilden zu können. So heißen wir euch auch fernerhin aufs Herzlichste willkommen. Wir haben in dem letzten Gottesdienst hier vor einem Monat aus 1. Mose 17, das heißt 16 und dann ganz kurz 17 erwähnt, und zwar von Abraham und seinen beiden Söhnen. Ich möchte nur ganz kurz, um den Übergang zu haben, aus 1. Mose 17, 1. Mose 17 von Vers 17 lesen. Da warf sich Abraham auf sein Angesicht nieder und lachte, denn er dachte bei sich, einem 100-Jährigen soll noch ein Sohn geboren werden und die 90-jährige Sarah soll noch Mutter werden. So sagte denn Abraham zu Gott, ach, möchte nur Ismael von dir am Leben bleiben. Doch Gott antwortete, ganz gewiss wird deine Frau Sarah dir einen Sohn gebären, den du Isaak nennen sollst. Und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten, als einen ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Aber auch in Betreff Ismaels habe ich dich erhört. Wisse wohl, ich will ihn segnen und fruchtbar werden lassen und ihm eine überaus zahlreiche Nachkommenschaft verleihen. 12 Fürsten soll er zur Nachkommenschaft haben und zu einem großen Volke will ich ihn machen. Jedoch meinen Bund will ich mit Isaak aufrichten, der dir von der Sarah übers Jahr um diese Zeit geboren werden soll. Als Gott nun seine Unterredung mit Abraham beendet hatte, fuhr er zum Himmel empor von Abraham weg. Bleiben wir hier bei dieser Stille einige Augenblicke stehen. Gott hat dem Abraham 2 Söhne gegeben. Auch aus dem Ismael sollten 12 Stämme hervorgehen, wie wir ja wissen, dass aus Jakob 12 Stämme hervorgegangen sind. Es sollte ein großes, ein zahlreiches Volk werden. Aber jetzt kommen wir direkt zu dem Punkt. Diese Völker oder diese Nachkommenschaft hatte keine Verheißung, hatte kein Erbteil, hatte keinen Bund, auf den sie zurückgreifen konnte. Nur der Segen war ihnen verheißen, um den Abraham Gott ersucht hatte. Der Bund wurde mit Jakob aufgerichtet. Der Bund wurde mit dem Volke Israel aufgerichtet. Die Segensverheißungen und die Gnade folgten dem Bund und der Verheißung. Hier sehen wir schon im Alten Testament den Unterschied zwischen einem Segen, den der Mensch empfangen kann, und es ist nicht zu leugnen, dass viele gesegnet werden. Man kann von großen Segnungen hören. Wenn es dann aber darum geht, den Bund Gottes, die Verheißungen des Wortes, die Gnade Gottes und alles, was zu dem göttlichen Erbteil gehört, dann wissen diese Leute nichts davon. Der Segen allein hat einem Ismael und seinen Nachkommen absolut nichts genützt. Im Gegenteil, er hat ihnen geschadet, denn sie haben sich eingebildet, dass der Segen Gottes auf ihnen ruht. Und habt ihr die Ansprüche vor kurzem gehört, den der Islam erhebt? Er kennt die Bibel ja auch, und man sagt, nicht Isaak, sondern Ismael war der Erstgeborene Abrahams. Und deshalb sind wir die rechtmäßigen Erben. Uns gehört Jerusalem. Ja, das habt ihr sicher in euren Tageszeitungen lesen können, als dieser Anspruch erhoben worden ist. Aber bitte, hier ist keine Verheißung. Hier ist keine Bundesschließung. Hier ist nur der Segen, um den Abraham Gott angefleht hat, mehr nicht. Und wenn wir den Segen als Maßstab nehmen, ach, dann sind viele doch gesegneter, wie wir es sind. Ganz gewiss, da brauchen wir uns alle überhaupt nichts vorzumachen. Wenn es nur um den äußeren Segen geht, dann gibt es große Gemeinden, dann gibt es große Evangelisten, die die ganze Welt zu erobern scheinen, zumindest nach ihren Berichten. Aber wo ist die Bundesschließung Gottes? Wo ist die Verheißung? Wo ist das Erbteil? Wo ist der Segen verbunden mit den Verheißungen, die Gott gegeben hat? Ein Segen ohne die Verheißungen Gottes, ohne die Bundesschließung Gottes, ohne die Verheißungen, wird uns genau dahin bringen, wo Ismael hingekommen ist. Er war ein wilder Mann. Und niemand konnte ihn zähmen, noch mit ihm fertig werden. Aber Menschen, die von Gott gesegnet werden, nach der Weise Abrahams, mit denen sieht es ganz anders aus. Und ihr kennt ja alle die Bibelstelle in Markus 16 und ihr kennt auch die Bibelstelle in Matthäus 7. In der einen Stelle sagt der Herr Jesus, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung und diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Und dann wird unter anderem auch das Austreiben von Teufeln genannt. Und in Matthäus 7 spricht der Herr zu einer Volksmenge, die den Anspruch stellt, haben wir nicht in deinem Namen große Taten getan, Teufel ausgetrieben und so weiter. Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht, weichet von mir, ihr Übeltäter. Nicht der äußere Segen, sondern die innerliche, göttliche Verbindung durch das Verheißungswort unseres Gottes. Darin besteht die Bundesschließung Gottes mit dem Einzelnen. Nicht der äußere Segen ist die Bundesschließung, sondern durch das Wort der Verheißung, das Gott gegeben hat, schließt er mit uns einen Bund. Und dann kommt der Segen hinzu, damit wir in den Besitz des göttlichen Erbteils gelangen. Vergessen wir es nicht, das ist eine Lektion, die ja in allen Gemeindezeitaltern zutraf. Und Bruder Brenhim sagte, aus jeder Erweckung gehen Zwillinge hervor. Es sind die menschlich Gesinnten und die göttlich Gesinnten. Es sind diejenigen, die nur mit dem Verstande aufnehmen, und auch diejenigen, denen es zu einer göttlichen Offenbarung werden kann. Eine ganz persönliche Sache zwischen dir und deinem Gott, wie zwischen Abraham und seinem Gott. Und wenn wir das im Glauben erfasst haben, dass nicht der äußere Segen, sondern die innere Verbindung zu Gott und dann natürlich der Segen hinzukommend, dann stehen wir auf dem untrüglichen und unbeweglichen Fundament des Wortes Gottes. Wenn es um die äußere Bestätigung geht, dann gibt es Heilungen hier und dort und auf der ganzen Erde, weil Gott treu ist. Er kann sich nicht verleugnen. Wenn ein Mensch zu ihm kommt, dann kann er ihn nicht fortschicken. Er muss die Gebete erhören. Ganz gleich, worum wir bitten. Wenn es nach dem Willen Gottes ist, wird es uns zuteil. Aber damit haben wir noch nicht die Bestätigung, dass wir aus dem geistlichen Samen Abrahams zu der Schar gehören, die Anteil an der Verheißung Gottes in dieser Zeit hat. Und ich war gestern nicht wenig überrascht, als eine Dame nach dem Gottesdienst nach vorne kam. Ich hatte ja dort über die Zeichen der Zeit gesprochen, über Israel. Und sie sagte, Herr Frank, bitte entschuldigen Sie, aber wie können Sie mir erklären, dass das Israel von heute das auserwählte Volk sein soll? Und sie hat einiges gesagt, dass sie nicht glauben und so weiter und so weiter. Ich habe gesagt, werte Dame, nicht ich. Gottes Wort wird Ihnen die Antwort geben. Und ich las aus Römer Kapitel 11 von Vers 25. Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen, bis die Vollzahl der Heiden in die Gemeinde eingegangen sein wird. Und dann wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden. Es gab direkt in der Gegenreformation einen der arglistigsten und schlausten Anwendungen, dass man gesagt hat, dass der Antichrist aus dem jüdischen Volk kommen muss, weil sie nicht an Christus glauben. Der Antichrist kommt weder aus dem jüdischen Volk, noch aus irgendeinem anderen Volk. Er kommt aus einem christlichen System und nirgends anders. Und man findet ihn anhand der Beschreibung sehr klar und sehr deutlich, sehr, sehr gut beschrieben. Aber ich wollte nur sagen, man kann, wenn man irdisch die Dinge beurteilt, dann kann man sehr schnell auf eigene Gedanken verfallen. Und die äußerliche und menschliche Beweisführung, die leuchtet so ein, dass es fast hell wird. Aber wenn dann diese Sache vorbei ist und man kommt zur Besinnung und wird nüchtern, dann merkt man, dass jede Erleuchtung wieder verblassen muss, wenn sie nicht aus dem Licht des geoffenbarten Wortes Gottes hervorkommt. Sie muss aus dem Licht des geoffenbarten Wortes Gottes hervorkommen. Sonst denken wir heute so und morgen so. Wie viele haben gesagt, Hitler sei der Antichrist? Ja, in einer gewissen Hinsicht war er schon. Aber nicht der Antichrist, von dem die Bibel spricht. Nein, Johannes hat schon geschrieben, es gibt viele Antichristen. Aber er schreibt auch von dem, der kommen würde. Ich habe das nur ganz kurz erwähnt, weiß gar nicht, wie ich darauf komme, um zu sagen, dass eine menschliche Gesinnung über göttliche Dinge keinen Platz hat. Sie hat keinen Platz. Und ich bin sehr erstaunt gewesen. Ihr wisst, ich bin kein Mensch, der besondere Offenbarungen empfängt. Ich muss immer wieder in das Wort hineingehen und muss meine Antwort aus dem Worte Gottes bekommen. Und ich habe festgestellt, dass Jakobus nur zwei Weisheiten unterscheidet, obwohl er drei Begriffe verwendet. Er verwendet den Begriff menschlich, teuflisch und dann göttlich. Aber die menschliche Weisheit in geistlichen Dingen ist ja einer gewissen Inspiration unterstellt. Und wenn sie nicht göttlicher Herkunft ist, dann kommt sie natürlich woanders her. Es heißt hier in Jakobus Kapitel 3 von Vers 13. Wer ist weise und einsichtsvoll unter euch? Der beweise durch seinen guten Wandel seine Werke in sanftmütiger Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Zanksucht in eurem Herzen hegt, so rühmt euch nicht lügnerisch im Widerspruch mit der Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Zanksucht herrschen, da gibt's Unfrieden und alle Arten bösen Tuns. Die Weisheit, die der Mensch haben kann, entweder seine eigene, die ein Gemisch ist mit dem, was wir hier lesen, wie geschrieben steht, sinnlich, irdisch, teuflisch, das ist die eine Mischung, aber das andere ist keine Mischung. Es gibt keine göttlich-menschliche Weisheit. Es gibt nur eine menschlich-teuflische Weisheit und eine göttliche Weisheit, die wir empfangen können. Ein göttlich-menschliches Gemisch gibt es nicht. Und das müssen wir sehr deutlich sagen und begreifen. Jede Mischung ist nicht göttlicher Art. Gottes Wort ist der Originalsame und kann nicht vermischt werden. Und wir müssen auf diesem untrüglichen Worte Gottes stehen bleiben. Ihr wisst, ich bin ein Mensch, der sehr wenig Zeit hat. Aber ich habe mir zur Aufgabe gemacht, in der ganz alten Lutherbibel, da hat der Reformator vor jedem Kapitel oder vor jedem Buch ein Vorwort geschrieben. Und es gab keinen Menschen auf Erden, der Rom und den Vatikan so durchschaut hatte wie er. Ob er den Propheten Daniel las oder wo er las, er hat immer nur eine Sache im Auge gehabt. Sein Blick ist vom Vatikan nicht gewichen. Er hat die Sache dort gesucht und, man staune, man soll sie auch da suchen, wo sie ist und nirgends anders. Nun zurückkommend hier zu unserem Wort. Ich weiß nicht, wie die Abweichung kam. Ich hatte sie nicht vor. Hier haben wir Abraham und seine beiden Söhne. Gnade, Verheißung, Erbe, Segen. Ismael hatte den Segen, den Abraham erfleht hatte, fertig. Kein Erbteil, keine Verheißung, keine Bundesschließung, keine Gnade. Nur der äußere Segen. Isaac, die Bundesschließung, die Verheißung, das Erbteil, den Segen. Ein volles Maß, wie Gott es dem Abraham verheißen hatte. Und das ist die Überwinderschar, das ist der wahre Same Abrahams. Hier In Jesaja 41 lesen wir von Vers 8. Jesaja 41 von Vers 8. Du aber, Israel, mein Knecht, du Jakob, den ich erwählt habe, Sprössling Abrahams, meines Freundes, den ich von den Enden der Erde hergeholt und von ihren Säumen her berufen und zu dem ich gesagt habe, mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und dich nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich und helfe dir auch und halte dich aufrecht mit meiner heilverleihenden Rechten. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Das, was dem Abraham verheißen wurde, ist allen Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen würden, verheißen worden. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und manchmal ergreift uns eine innere Furcht. Und man würde sagen, Herr, wie soll's werden, sag wie? Wie soll es enden? Was soll überhaupt noch geschehen? Und dann hören wir den Herrn und Heiland sagen, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst und bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich habe dich erkauft, teuer bezahlt. Du bist mein ewiges Eigentum. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich und helfe dir auch und halte dich aufrecht mit meiner heilverleihenden Rechten. Jetzt gehen wir ganz schnell zum Neuen Testament. Die Stellen sind uns allen bekannt. Aber es geht mir darum, auch wenn ich die Sachen hier nicht alle so deutlich und frei sagen kann, so möchte ich, dass wir begreifen, dass im Reiche Gottes zweierlei Samen hervorkommt. Die einen nach der Art Ismaels und die anderen nach der Art Isaaks. Das geht nicht zu ändern. Viele sind berufen und wenige sind auserwählt. Und dann passiert es, so wie die Ismaeliten gegen die Nachkommen Isaaks waren, so ist es auch im Geistlichen. Wer hat wen gehasst? Hat Abel Kain gehasst? Hat Isaak Ismael gehasst? Wozu? Weshalb? Es gab überhaupt gar keinen Grund. Es war auch gar nicht möglich. Es gibt also zwei verschiedene Samen im Reiche Gottes, nicht draußen. Im Reiche Gottes, nicht draußen. Das sind die Ungläubigen. Bruder Brennan hat immer drei Gruppen angesprochen. Er hat da ein Wort gebraucht, das man ins Deutsche nicht so sehr schön übertragen kann. Er sprach von den wahrhaft Gläubigen, von den gemachten Gläubigen und von den Ungläubigen. Das sind so die drei Einstufungen, über die er gesprochen hat. Wer hasst wen? Die einen hassen, die anderen werden gehasst. Die einen verfolgen, die anderen werden verfolgt. Die einen werden verraten, die anderen verraten. Die einen überantworten, die anderen werden überantwortet. Es ist eine Linie, die mitten durch das Volk Gottes hindurchgeht. Und Paulus hat es in seinen Tagen sehr schwer zu spüren bekommen. Und er schreibt an dieselben Galater, an die er geschrieben hat, und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch ein anderes Evangelium predigte, er sagt, es haben sich Brüder nebenbei hereingeschlichen, die unsere Freiheit in Christus nur auskundschaften wollten, um uns später einen Strick daraus zu drehen. Aber ein wahrhaft gläubiger Mensch, ein Gottesmann, der hat überhaupt keine Zeit, einen Strick zu drehen. Der hat überhaupt keine Zeit, sich mit anderen Dingen zu befassen. Er hat nur eins vor Augen, das ist seinen Herrn und das Wort und die kostbaren Seelen, für die Jesus am Kreuz verblutete. Warum soll man jemanden verraten, verleumden? Warum? Wo ist der Anlass? Ist ein Segen darin oder ein Fluch? Man muss unterscheiden, was von einer Sache herauskommt. Wenn kein Segen Gottes aus einer Sache herauskommt, dann ist es besser, wir lassen sie von vornherein und beschäftigen uns gar nicht damit. In Römer Kapitel 9 von Vers 6 steht, ich will euch damit aber nicht gesagt haben, dass Gottes Verheißungswort hinfällig geworden wäre. Nein, denn nicht alle, die aus Israel stammen, sind Israel. Nicht alle sind schon deshalb, weil sie Abrahams Same sind oder seine leibliche Nachkommen, auch seine Kinder, sondern in Isaak soll dir deine Nachkommenschaft genannt werden. Hier haben wir das, wovon wir sprechen. Es ist also nicht nur ein alttestamentliches Wort, sondern es hat eine prophetische und eine heilsgeschichtliche Bedeutung für die neutestamentliche Gemeinde. Wisst ihr, worauf der Herr wartet? Er wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Er wartet darauf, dass eine Schar von Kindern Gottes offenbar wird, und etwas, das offenbar wird, ist dann zu sehen und auch zu hören. Es ist dann nicht mehr verborgen. Das Wort Apokalypse bedeutet Offenbarung. Im Zusammenhang mit der Offenbarung bezieht sie sich auf Jesus Christus. Aber wenn etwas enthüllt, wenn es offenbar gemacht wird, dann ist es nicht länger verborgen. Und ich muss eins sagen, und Geschwister Kupfer aus Straßburg und Bruder Illink aus Krefeld haben mich ja schon, als ich aus dem Osten zurückkam, am ersten Ort willkommen geheißen. Und wir haben diese vergangene Woche gemeinsam verbracht. Und wir alle haben dasselbe sagen dürfen. Solch eine innige Liebe und Verbundenheit unter den Geschwistern haben wir in all den Jahren nicht gesehen und nicht gespürt. Es war einfach wunderbar, stimmt's, wo sind Sie hier? Das war eine ganz wunderbare Sache. Es ist eine Verbindung, die Gott wirkt. Die Gemeinde Jesu Christi ist nicht zusammengefügt worden durch den Willen eines Menschen. Sie wird von Gott zu einem Leibe zusammengefügt und besteht aus vielen Gliedern. Aber es ist ein und derselbe Geist. Wie kommt es, dass wir manchmal den Eindruck haben, nicht aus dem gleichen Geiste zu reden, nicht aus dem gleichen Geiste zu handeln? Warum sind da immer noch irgendwie Reibereien? Sie dürften nicht sein. Der Geist Gottes kann mit sich selber in keinem Zwiespalt sein. Es muss also daran liegen, dass wir uns selber noch nicht ganz gestorben sind. Und ich hörte, dass ein Mann, der nicht an die biblische Taufe glaubt, gesagt hat, er sagte, wissen Sie, meine Hörer, die Taufe durch Untertauchen sollte dem Menschen rein äußerlich vor Augen führen, dass das jetzt seinen Tod mit aller Konsequenz bedeuten könnte, wenn man ihn da zu lange unter das Wasser tauchen würde. Und dann ging er über zu Römer 6 und sagte, die Taufe in Jesus Christus bedeutet ja ein Begrabenwerden mit Christus. Nun werden aber eigentlich nur Tote beerdigt und nicht Scheintote und schon gar nicht Lebende. Was ist es denn nun, wenn noch Reibereien, wenn noch irgendetwas da ist, ein Fremdkörper, irgendetwas, wovon wir doch wissen, dass es nicht die göttliche Harmonie des Geistes ist. Und ich mache euch einen Vorschlag, der wird sicherlich nicht zu schwer sein. Prüfen wir uns doch alles selber. Bist du von Herzen schon einmal auf den Gedanken gekommen, dich selber zu prüfen? Oder bist du in dir selber so erhaben und so sicher, dass du der Prüfung nicht mehr bedarfst? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich prüfe mich täglich. Und wenn ich mit Brüdern zusammen bin und ich spüre, dass irgendwie die Harmonie Gottes nicht da ist, dann sage ich im Stillen, Herr, liegt es an mir? Sehe ich die Sache nicht richtig? Habe ich da etwas zu lernen? Glaubt es mir, ich fange nicht mit dem Bruder an. Ich fange mit mir an. Ich prüfe mich in dem Augenblick mit aufrichtigem Herzen vor Gott. Ich möchte mit Gott in Ordnung sein. Ich möchte glauben, wie die Schrift sagt, damit Ströme lebendigen Wassers fließen können. Aber diesen Willen müssen wir einfach alle mitbringen und müssen unseren Willen in den Willen Gottes legen, damit sein Wille wirklich geschehen kann. Das Wort aus dem Galaterbrief haben wir ja auch schon betrachtet, wo uns gesagt wird, dass Abraham, Galater 3 von Vers 6, wie bei Abraham, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ihr erkennt also, dass die Gläubigen die Söhne Abrahams sind. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus gegeben. Gott konnte alle Dinge im Voraus bestimmen. Er konnte die Bundesschließung auf Golgatha schon mit dir und mit mir vornehmen. Er konnte sein Blut schon damals vergießen, weil er dich und mich schon gesehen hat. Nichts war ihm unbekannt, nichts blieb ihm verborgen. Er ist für uns schon damals dahin gegangen. Hier steht, weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, nicht um der Werke willen, um des Glaubens willen, um des Glaubens willen. Welcher Glaube ist es? Dein oder mein Glaube? Der Glaube Jesu Christi, der von Gott in dir gewirkte Glaube, der Glaube, der aus der Predigt des Wortes Gottes kommt, der Glaube, wo der Heilige Geist angezündet, wo er die Offenbarung im tiefsten Inneren des Herzens geben konnte. Es gibt so viele Glauben in dieser Welt, aber nur ein Glaube, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Und das ist dieser von Gott gewirkte Glaube, geknüpft an die Verheißungen, auf die Grundlage des Wortes Gottes gestellt. Also nicht nur Segnungen, sondern das Erbteil mit allen Heiligen, das Gott uns in Jesus Christus, unserem Herrn, zubereitet hat. Und diese Erstlingsschar wird die Gesinnung Jesu Christi haben. Es wird ein Volk von Königen und Priestern sein müssen. Eine heilige Volksgemeinschaft, ein von Gott erkorenes und auserwähltes Volk. Hier haben wir es gelesen, dass Gott im Voraus gesehen und all diese Dinge bestimmt hat. Er tut es nicht erst heute. Er hat es schon vor Grundlegung der Welt getan. Und nun dürfen wir uns in seinem Plan wiederfinden, dürfen ein Teil seines Werkes in dieser Zeit aus Gnaden sein. Menschen, die sich immer wieder neu orientieren. Und ich habe es jetzt irgendwo schon gesagt. Wenn man durch eine unbekannte Umgebung fährt, muss man immer wieder auf die Karte schauen, um sich neu zu orientieren. Und in dem Moment, wo ich irdisch den Eindruck habe, dass ich nicht auf dem richtigen Wege bin, dann bleib ich stehen. Nimm die Karte und schau mir die Sache an. Aber es gibt Menschen, die wollen sich nicht orientieren. Die geben nur noch Gas und wo sie hinfahren, ist ihnen schließlich gleich. Wir brauchen eine geistliche, eine göttliche Neuorientierung immer wieder und immer wieder. Anders geht es nicht, sonst werden wir selbstsicher und meinen, ja, das geht alles schon so gut. Wir müssen immer wieder neu in das Wort Gottes hineinschauen, um die geistliche Orientierung nicht zu verlieren. Ganz schlimm wird es, wenn wir sagen, ach, ich brauche die Karte nicht mehr, ich finde den Weg auch so, ich gehe nach der inneren Inspiration. Ich sage euch, wenn euch die innere Inspiration an diesem Worte, an dieser Wegbeschreibung vorbeiführt, dann ist es nicht die Inspiration, die hier in diesem Worte zu finden ist. Und wir wissen, das Wort Gottes ist allein durch den Geist Gottes inspiriert worden. Und wenn es die göttliche Inspiration ist, dann werden wir in das Wort Gottes hineingeführt, finden immer wieder neu unsere geistliche Orientierung und marschieren vorwärts im Glauben mit unserem Herrn und Heiland. Ich habe nur an einer Stelle erlebt, da hat ein Mann tatsächlich die Dreistigkeit besessen und kam in die Versammlung und hatte schon die Blätter, das mit Schreibmaschine ausgetippte Blätter und schon unten, wohl auf der ersten Seite, hat er dann Bruder Branham als falschen Prophet bezeichnet. Saß in der Versammlung, hat natürlich laufend gestört, weil er mit dem Nachbar sprach, und am Schluss wollte er mich dann überzeugen, dass Bruder Branham nicht ein Mann von Gott gesandt war. Ich sagte, mein Freund, du kommst nicht nur zu spät, du kommst viel zu spät. Du hättest früher kommen müssen, aber am liebsten wäre es mir gewesen, du wärst gar nicht gekommen. Ja, es gibt Menschen, die sich so weise vorkommen. Und wenn man ihnen ihren irdischen Beweisgründen und Bewegungen Folge leisten wollte, oh, dann sind sie so gescheit. Sie wissen genau, wie sie etwas formulieren sollen. Aber Gott hat es den Weisen und den Klugen verborgen und hat es den Unmündigen geoffenbart. Ich habe nur noch fragen können, lieber Bruder, welche Legitimation steht dir von Gott aus zur Verfügung, dass du überhaupt gerufen und von Gott gesandt worden bist? Und dann ist natürlich sehr schnell Matthäus am letzten. Aber was ist? Menschen wissen nicht, dass sie in ihrer eigenen Verblendung über jedes Maß hinausgehen. Ja, sie würden, wenn sie könnten, sich mit dem Herrn auseinandersetzen. Aber das tun sie ja nicht. Dazu sind sie viel zu fromm. Sie steinigen nur die Propheten und die Gott gesandt hat, die werden getötet. Mehr wollen sie ja nicht. Mehr wollen sie nicht. Dasselbe, was Kain getan hat, dasselbe, was durch die ganze Zeit hindurch getan wurde, das soll und wird auch jetzt getan. Aber es gibt eine Schar, die lässt sich nicht mehr umstimmen. Sie ist himmlisch eingestimmt worden. Als wir die Botschaft Gottes hörten, bedurfte es doch keines Menschen, der uns da bearbeitet hätte, der uns überzeugt hätte. Nein, es war die Sache Gottes, stimmt's oder nicht? Habt ihr euch untereinander überzeugt? Habe ich euch überzeugt? Habe ich mit einem einzigen unter euch gesprochen, um euch zu überzeugen? Nein, der Heilige Geist hat alle von der Wahrheit überzeugt und hat uns in alle Wahrheit hineingeführt. Und da kann die ganze Hölle Kopf stehen. Wir sind fest gegründet auf dem untrüglichen Fundament des Wortes Gottes. Natürlich, äußerlich kann man an einem Menschen immer etwas aussetzen. Hätten wir in den Tagen Mose gelebt und da war die Rotte Korah, da waren so viele, die an ihm auch viel auszusetzen hatten. Da war eine Miriam, es ging doch immer mit allen Knechten Gottes, manchmal drunter und manchmal auch drüber. Aber was war es? Gott hatte die Wahl getroffen. Und damit war die Sache getan. Es ging nicht anders. Gott hatte sein Wort in den Mund seiner Propheten gelegt. Und deshalb hat Jesaja nie gesagt, so spricht Jesaja, so spricht Jeremia, so spricht Mose. Nein, diese Redewendung findet ihr kein einziges Mal bei einem Propheten Gottes. Ihr findet immer nur die Redewendung, so spricht der Herr der Heerscharen, oder so spricht der Gott Israels. Immer war es Gott, der Herr, der durch den Mund dieser gesalbten und berufenen Propheten geredet hat. Und ich habe keinen anderen Wunsch und kein anderes Verlangen in meinem Herzen, als ein Sprachrohr Gottes zu sein. Und ich erinnere mich an das Gebet Bruder Brennims. Er sagte, Herr, du bist der Gott Daniels. Du konntest die Löwenrachen schließen. Wenn ich je etwas sagen sollte, das nicht von dir wäre, dann schließe vorher meinen Mund. Aber wenn Gott einen Mund öffnet, dann legt er sein Wort hinein und ich sage euch die Wahrheit. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott seinen Knecht und Propheten gesandt hat. Nicht nur mit dem Buchstaben des Wortes, der war schon lange in deiner Hand und in meiner, in deinem und in meinem Herzen. Er sandte jemanden, durch den er das Wort offenbaren konnte. Und das ist der Unterschied zwischen allen anderen und der Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu Christi ist auf göttlicher Offenbarung gegründet. Du kannst einen Buchstaben nehmen und mit dem Buchstaben wirst du töten. Aber wenn der Geist über dich kommt, dann wird Leben hervorgebracht werden. Sag einmal ehrlich, lieber Bruder und liebe Schwester, wenn du mit Menschen sprichst, kommt Leben oder kommt Tod? Was kommt? Eins von beiden wird hervorkommen. Entweder werden unsere Worte von Gott inspiriert sein und sie werden anderen zum Segen und zur Hilfe gelangen, oder wir werden an Gott vorbeireden. Und wenn das geschieht, dann sollten wir wirklich schweigen. Nur da, wo Gott haben möchte, dass wir reden sollten. Nur da sollten wir reden. Und da wird das Wort nicht leer zurückkommen. Es wird ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Ich rate euch allen, auch wenn vielleicht hier und da etwas schwer Verständliches sein sollte, wartet stille ab. Ihr werdet sehen, das schwer Verständliche wird zu der von Gott dafür bestimmten Zeit leicht verständlich sein. Es wird euch geoffenbart werden durch den Geist Gottes. Ich könnte hier im Handumdrehen eine Anzahl lehrmäßiger Dinge nennen, die ich im Anfang absolut nicht verstand, wo ich innerlich verkrampft zu mir selber sagen musste, Mensch, jetzt weißt aber nicht mehr, wie es weitergeht. Ich wusste es nicht, aber Gott wusste es. Und es geht von Klarheit zu Klarheit und von Erkenntnis zu Erkenntnis. Aber wir müssen bereit und willig sein, mit unserem Gott vorwärts zu gehen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Möge der Herr dir die Freude heute ins Herz legen, dass wir nicht einfach menschlicher Art Gläubige sind, sondern Gläubige göttlicher Art. Gläubige nach Isaaks Art. Gläubige nach Abrahams Art. Mit denen Gott einen Bund geschlossen, denen er die Verheißungen aus Gnaden geschenkt hat. Menschen, die ihn erkannt haben. Menschen, denen er sich geoffenbart hat. Menschen, die ihm Glauben geschenkt haben. Menschen, die nicht stehen bleiben, sondern ihm so lange nachfolgen, bis die Verheißung ihre Erfüllung gefunden hat. Den größten Fehler, den wir begehen könnten, wäre, dass wir jetzt, wo man Land auf und Land ab und überall feststellt, dass so Leute nach Ismaels Art so ein bisschen hervorgeschossen sind, dass wir jetzt aufgeben würden. So gewiss der Ismael da irgendwann dazwischen kam, das hat aber das Programm Gottes nicht unterbrochen. Es hat die Verheißung nicht aufgelöst, sie blieb bestehen. Und als die Zeit erfüllt war, kam der Isaak. Und wir haben es ja vorgelesen, Abraham hat gelacht. Und das Wort Isaak bedeutet ja in unserer Sprache Lacher. Ja, man muss dann darüber lachen. Es bleibt uns nichts weiter übrig. Schon der Psalmist sagte, dann wird der Mund voll Lachens sein, die Zunge voller Ruhm. Es mag im Moment noch so schwer sein und vielleicht aussichtslos scheinen, aber Gott wird uns ein seliges Lachen bereiten. Wir werden die Herausgeburt des männlichen Sohnes, der Verheißung Gottes, miterleben. Ja, wir werden selbst zu der herausgeborenen Schar gehören. Und das ist immer besser, als würde man später nur davon erfahren. Am besten ist es, man hat direkt einen Anteil daran. Aber lasst mich mit diesem sonderbaren Gedanken schließen. Man hätte meinen müssen, dass doch Isaak zuerst kommen sollte, damit die Freude groß geworden wäre. Und siehe da, der Ismael kam zuerst. Und der Streit, das Durcheinander brach herein. Abraham und Sarah, die Vorwürfe, alles drunter und drüber. Aber Gott, der Herr, blieb treu. Er erschien dem Abraham und sagte, ich bin der Gott deiner Väter. Und was war's? Er offenbarte sich ihm, bestätigte die Verheißung und hat den Bund mit ihm erneuert. Gott möchte heute seinen Bund mit dir und mir erneuern. Und ganz gleich, mit wem ich auch gesprochen habe, alle scheinen besondere Nöte, besondere Schwierigkeiten verschiedenster Art zu haben. Ich habe doch kein Gespräch in den vergangenen Tagen oder Wochen gehabt, wo nicht Menschen gekommen sind und haben gesagt, Bruder Frank, so war's noch nie. Alles geht drunter und drüber. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Manche haben gesagt, das Leben hat keinen Sinn mehr. Ja, dein und mein Leben mag keinen Sinn mehr haben. Aber Gott hat einen ewigen Sinn. eine ewige Bedeutung in dein und mein Leben hineingelegt. Wollen wir unser Leben preisgeben, damit wir es empfangen und es Gott wiedergeben können, damit er sein Leben durch uns hier leben kann. Vielleicht führt Gott uns diesen Weg der Demütigung und der Tiefe, damit wir später schätzen lernen, dass wir diese tiefen Wege gehen müssen, wird sicherlich irgendeine Bewandtnis haben. Was sollen wir lange fragen? Wir legen Gott alles hin und wissen, er wird es wohlmachen und herrlich hinausführen. Ja, der Bruder dort sagte mir, hör mal, ihr vergleicht den Bruder Brenhem mit Johannes, der dem Herrn Jesus bei seinem ersten Kommen vorausgegangen ist. Und dann sagte er, ja, Johannes lebte noch und Bruder Brenhem ist doch schon nicht mehr da. Ich sagte, werter Freund, wenn Sie oder du, was ich mich gesagt habe, richtig hingehört hätte, dann ist doch Folgendes gesagt worden. So wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Es ging also, die Betonung ging auf die Botschaft. Aber es gibt keine Botschaft ohne einen Botschafter. Und da wurde mir das Wort so groß. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten bekommen. Ja, Mensch, dann habe ich eine große Sache, die meiner wartet. Wenn Gott mir die Belohnung eines Propheten geben will, und die steht mir eigentlich zu, ob es glaubt oder nicht. Ich habe, Bruder Brenhem, wirklich mit ganzem Herzen, so wie ich den Herrn Jesus als meinen Erlöser, als meinen Heiland, als meinen Herrn aufgenommen habe, so habe ich Bruder Brenhem als den von Gott gesandten, für diese Zeit bestimmten Propheten angenommen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn in der Herrlichkeit eine große Belohnung, eine andere Belohnung habe ich dann vielleicht gar nicht zu erwarten, aber die würde mir schon genügen. Brüder und Schwestern, Gott ist treu. Wisst ihr, warum er diese Belohnung ausgesetzt hat? Ihr wisst ja, wann man eine Belohnung aussetzt, wenn es um eine wichtige Sache geht. Und wenn Gott einen Propheten sendet, dann ist das eine ganz wichtige Sache. Dann hat er der Menschheit nämlich etwas zu sagen. Und als der Herr Jesus zu denen, die er sandte, sprach, sagte er, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das ist die göttliche Reihenfolge. Und ihr werdet sehen, am Ende wird es alles bestätigt sein. Gott wird die Belohnung denen geben, die sich mit einem Propheten, den er sandte, verlachen, verspotten und verhöhnen lassen mussten. Ach, wie erhaben sind die Leute doch über solche Narren, wie wir es sind. Aber die Stunde wird kommen, in der sich das Bild wenden wird. Lasst uns diesen demütigenden Weg gehen. Vielleicht müsst ihr jetzt sogar mit mir die Schmach tragen und mit dem Herrn und was immer sein soll. Lasst uns diesen Weg nur gehen, ohne zu murren, ohne zu klagen. Die Belohnung wartet uns. Lasst uns zusammenstehen, wie nie zuvor, füreinander beten und den Gnadenthron umringen. Und ihr werdet sehen, Gott wird einen herrlichen Sieg aus allem machen, denn seine Rechte ist erhöht und seine Rechte behält den Sieg in deinem und in meinem Leben und in der ganzen Gemeinde des lebendigen Gottes wird der Sieg des Kreuzes von Golgatha offenbar werden. Jetzt liegt es an dir und an mir, ob lebendiger Glaube in deinem und in meinem Herzen ist. Gott schenke und wirke ihn aus Gnaden In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Sollen die Häupter neigen, im stillen Gebet vor Gott verharren. Ich bin äußerlich und irdisch, abgespannt und matt. Aber Gottes Wort ist voller Kraft und voller Leben. Es richtet aus, wozu der Herr es gesandt hat. Während wir die Häupter neigen, im Gebet vor Gott verharren, möchte ich die Frage stellen, ob jemand hier ist, der sein Leben Gott weihen möchte. Hebt kurz die Hand, tut sie wieder runter. Es ist ein Glaubensschritt, Dankeschön. Gott segne dich, danke, Gott segne dich. Oder ihr habt andere Anliegen, die ihr dem Herrn bringen möchtet. Ja, Dankeschön, Gott segne dich, danke, 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 danke. Gott sieht all die Hände, jetzt sind's ihrer zu viele. Aber Gott sieht sie alle, er kennt dein Anliegen. Er weiß, was es ist. Und wir kommen im Glauben. Wir haben nicht nur den Segen, wir haben die Verheißung. Wir haben den Bund Gottes. Wir haben die Gnade Gottes. Wir haben das, was er verheißen hat, im Glauben aufgenommen. Und wollen ihm jetzt dafür danken. Nehmt es einfach hin und es wird euch zuteil werden. Gott hat alle Dinge in Jesus Christus schon bereitgestellt. Er braucht es nicht erst zu tun. Wenn du Rettung brauchst, er ist heute dein Retter. Wenn du Heilung brauchst, er ist heute dein Arzt. Er wird's nicht erst werden, er ist es schon. Und sein Wort ist gesandt, um uns gesund zu machen. Auch heute, in dieser Stunde. Sagen wir doch allem Unglauben ab. Reißen wir uns los von aller Kleingläubigkeit. In der Gegenwart Gottes können wir dem Herrn doch voll und ganz vertrauen. Er meint doch, was er sagt und sagt, was er meint. Und wenn wir so gemeinsam zu ihm kommen, es braucht nicht zu laut zu sein. Gott wird uns hören und er wird uns erhören. Wir können alle wie mit einer Stimme unseren Mund öffnen, den Herrn anrufen und er wird uns geben, worum wir ihn bitten werden. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für den Anschauungsunterricht deines Wortes. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung, zur Ermahnung und zur Rechtweisung, damit der Mensch Gottes voll ausgestattet in allen Dingen werde. Ach Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Wir kommen jetzt gemeinsam, jeder mit seiner eigenen Not. O Gott, du bist gegenwärtig, zu helfen, zu retten, zu vergeben, zu heilen. Ja, dich mächtig zu erweisen als derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Heiland, ich bitte jetzt darum, dass jeder gebundene Geist frei werde, jede Seele erlöst werde und jeder Leib geheilt werde. Herr, damit du verherrlicht wirst in dieser Stunde. Halleluja! Es soll geschehen in deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Du bist gegenwärtig und hast es getan. Ehre, Preis und Ruhm sei dir von Herzen dargebracht in Jesu Namen. Amen.